Hier ist der Deutschlandfunk. Am 5. Sonntag der Passionszeit, Judica, übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der evangelischen Kirche in Wankendorf. Die Predigt hält Pastorin Ulrike Genette. Die kirchliche Leitung hat Radiopastor Marco Vogt.
Herzlich willkommen zum Radiogottesdienst. Heute aus einer kleinen Kirche im hohen Norden. Wenn Sie auf einer Landkarte südlich von Kiel die Städte Plön und Neumünster gefunden haben, dann liegen dazwischen in der Mitte die beiden kleinen Orte Wankendorf und Stolpe. 1894 erbauten sie sich gemeinsam eine Kirche, in die wir Sie heute einladen. Wer die Kirche betritt, staunt oft, wie freundlich es hier zugeht, fast wie in einer Familie. Menschen aus allen Generationen treffen sich hier, die auch unter der Woche zusammenkommen, unter anderem zum Bibellesen, Beten, Musik machen und Gemeinschaft haben. Von Pfadfindertreffen bis zur Taizé-Andacht, von Friedensgebeten bis zu Hauskreisen lebt hier ein buntes Gemeindeleben. Und durch Glaubenskurse kommen jedes Jahr neue Menschen hinzu, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Um in diesem Vertrauen weiterzuwachsen, feiern wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst.
Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. So hat Dietrich Bonhoeffer in dunkler Zeit geschrieben. Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber einen, den Allerwichtigsten, den hat er uns schon erfüllt. Dass es doch noch gut werden kann mit uns Menschen, egal wie viel Schlimmes wir einander schon angetan haben, wie viel wir unserer armen Erde schuldig geblieben sind. Und wie oft wir ihn, unseren Schöpfer, vergessen haben, statt ihn zu lieben von ganzem Herzen. Dennoch kann es wieder gut werden mit uns. Dafür ist Gott selbst herabgestiegen aus seinem Himmel und heruntergekommen zu uns. Nicht um sich von uns dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Ja, um alles zu geben, sein Leben zur Erlösung für uns. So sagt es unser Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Feiern wir jetzt diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten wir. Jesus, du bist gekommen nicht als Wunschautomat und Wünscheerfüller, sondern als Begleiter auf allen unseren Wegen. Den sonnenbeschienenen, leichten, aber auch den steinigen und schweren, wo unsere Füße fast ins Straucheln geraten. Dich suchen wir jetzt in diesen dunklen, schmerzvollen Zeiten und strecken uns aus nach deiner Nähe. Sprich doch zu unseren Herzen. Hol uns heraus, da wo Angst uns lähmen will, und öffne uns jetzt ganz für dich. Amen. Singen wir jetzt gemeinsam das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 91, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Lied Nummer 91, die Strophen 1 bis 5. Wünschen kann man sich im Leben ja viel. Aber was wird aus unseren Wünschen? Werden sie für immer Wünsche bleiben? Werden sie einmal Wirklichkeit werden? Oder werden sie sich vielleicht verwandeln, wenn wir selber uns verwandeln? Manche Menschen sind mit ihren Wünschen direkt zu Jesus gekommen oder zu Gott, ihrem Vater im Himmel. Hören wir einmal, was sie dann erlebt haben.
Was willst du, dass ich dir tun soll?
So fragt Jesus einen Bettler, der blind war. Und die Antwort ist wenig überraschend. Natürlich wünscht sich der Blinde,
dass ich sehen kann.
Und Jesus schenkt ihm genau das, das Augenlicht, da, fast im Vorbeigehen am Wegesrand. Einfach so als Geschenk von Gott, dem Heilmacher und Hellmacher. Oder hier kommt noch ein anderer Wunsch.
Wenn du das bist, dann lass mich zu dir aufs Wasser kommen.
So bittet Petrus, unser Experte für verwegene Wünsche. Als Jesus selber in dunkelster Nacht zu Fuß mitten über den See geeilt ist, um seinen Freunden im Sturm zur Seite zu stehen, da will Petrus am liebsten sogleich aus dem Boot springen, um seinem Jesus auf dem Wasser entgegenzulaufen. Und Jesus hat etwas übrig für solche verwegenen Wünsche. Er spricht nur ein Wort:
Komm!
Und so erfährt Petrus, was wirklich trägt. Und wie wichtig es ist, wenn man nicht untergehen will, Jesus niemals aus den Augen zu verlieren. Oder schauen wir mal auf Paulus.
Dreimal habe ich zum Herrn gefleht.
Davon berichtet Paulus ganz ehrlich. Er hat Gott angefleht, dass er ihn von seiner Krankheit befreien möge. Aber er bekommt von Gott diese Antwort.
Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Und als Jesus seinen Jüngern die Füße waschen will, da wehrt Petrus ihn zuerst ab. Aber als er merkt, wie ernst es Jesus damit ist, da wünscht er sich nicht nur die Füße gewaschen zu bekommen, sondern am besten gleich den ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Aber Jesus bleibt dabei. Die Füße reichen. Sich vor dem anderen hinzuknien, in den Staub, um ihm zu dienen. Diese Lektion soll Petrus noch lernen.
Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.
Singen wir darauf zweimal den Liedruf: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Mit allen Christen rund um den Erdball bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir jetzt das Lied in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Als ich vor Monaten das Motto für diesen Gottesdienst festgelegt habe, unsere Träume und Gottes Träume, da habe ich noch nichts geahnt von dem Albtraum, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Wo ein freundliches Land mitten in Europa brutal überfallen und jeden Tag weiter mit Krieg und Zerstörung überzogen wird. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet diese Sätze aus unserem Predigttext so aktuell werden würden. Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber genau so ist das jetzt gekommen. Der einsame Mann an seinem langen Tisch nutzt seine Macht rücksichtslos aus. Und die bedrückenden Nachrichten, was er damit in der Ukraine und in der halben Welt anrichtet, die wollen einfach nicht abreißen. Und wenn ich uns heute fragen würde, wovon träumen wir oder mich selbst, wovon träume ich, dann bräuchten wir vermutlich nicht lange zu überlegen. Vom Frieden, natürlich vom Frieden, wovon sonst? Dass ich aufwache und in den Nachrichten höre, dass es eine vollständige Einigung gegeben hat zwischen der Ukraine und Russland, dass alle Panzer umdrehen, keine Raketen mehr fliegen und die eingekesselten Menschen endlich herauskommen aus ihren Verstecken ohne Furcht. Ich träume davon, dass die tapferen Verteidiger, statt Barrikaden zu bauen, ihre zerstörten Häuser wieder aufbauen. Und noch kühner träume ich davon, dass die abziehenden Truppen sogar hier und da ein Stück Brot gereicht bekommen, weil es doch auch Menschen sind. Junge Männer, die zu Hause vielleicht selbst Frauen und Kinder haben und Eltern, die um sie bangen und die nicht töten und zerstören wollten, sondern von den Befehlen eines anderen in diesen Wahnsinn getrieben wurden. Ja, von diesem Frieden träume ich. Aber um ehrlich zu sein, träume ich nicht immer nur den großen Traum vom Frieden. Manchmal schleichen sich auch noch ganz andere Träume in mein Herz. Dann träume ich davon, wie es wäre, jetzt einfach die Koffer zu packen und wegzufahren. Ab in den Urlaub, weg von all dem Dunklen und Bedrückenden. Am Strand spazieren gehen, die Erschöpfung dieser langen Corona-Zeiten aus den Knochen schütteln. Zeit zu haben für Dinge, die nicht wichtig sind. Verrückte Kochsendungen mit meinen Kindern schauen. Den halbvollendeten Pullover aus dem letzten Urlaub weiterstricken. Ein gutes Buch lesen oder die wohlige Wärme in der Badewanne genießen. Und vielleicht ist es noch ein ganz anderer Traum, mit dem Sie heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen sind oder den Gottesdienst an Ihrem Radiogerät eingeschaltet haben. Endlich den Menschen zu finden, der wirklich zu Ihnen hält, all dem Auf und Ab, das Sie gerade durchmachen. Oder die Arbeitsstelle ausgeschrieben zu sehen, die genau zu Ihnen passt und dann zu erleben, dass unter all den vielen Bewerbern tatsächlich Sie den Zuschlag erhalten und kein anderer. Vielleicht träumen Sie auch davon, dass der Streit, in den Sie hineingeraten sind, sich doch noch wieder beilegen lässt. Oder auch nur davon, dass die Schmerzen, die Ihnen schon so lange zu schaffen machen, auszuhalten sein werden. Wenigstens für diesen einen Tag. Was ist Ihr Traum? Wonach sehnen Sie sich tief in Ihrem Herzen? Ich denke, das Erste, was wir aus unserem Predigttext für heute mitnehmen können, ist dies hier. Jesus ist die richtige Adresse für unsere Träume. Egal wie verrückt oder unausgegoren sie auch sein mögen. Er ist der Richtige für unsere großen Träume, von denen wir selber fast nicht glauben, dass sie jemals wahr werden könnten. Aber auch für unsere kleinen, vielleicht heimlichen, schrägen Träume, und sogar für unsere zerplatzten Träume ist er es auch. Zu wem sollten wir gehen, mit dem, wonach unser Herz sich im Innersten sehnt, wenn nicht zu ihm, zu Jesus? Zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes, machen es uns vor. Hören wir hinein in das Gespräch, das Jesus mit ihnen führt. Das ist unser heutiger Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10.
Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte Jesus. Sie antworteten: Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus: Ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen 10 Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden.
Zwei Brüder packen Jesus gegenüber ihren größten Traum aus. Und der hört sich auf den ersten Blick doch gar nicht mal so schlecht an. Nichts wünschen sie sich mehr, als im ewigen Reich Gottes für immer ganz nah an Jesu Seite zu sein. Als seine direkten Sitznachbarn an der himmlischen Tafel, so stellen sie sich ihr höchstes Glück vor. Und im ersten Moment möchte man ihnen gratulieren. Klingt das nicht nach dem frommsten Wunsch, den es überhaupt nur geben kann? Aber Jesus reagiert sehr zurückhaltend auf diesen Wunsch. Gerade noch hat er auf dem Weg mit seinen 12 engsten Vertrauten darüber gesprochen, dass er nicht nach Jerusalem geht, um dort bejubelt und gekrönt zu werden. Die Zeit, in der er sein ewiges Reich für alle sichtbar aufrichten wird, die ist zwar im Kommen, aber sie ist noch nicht da. Dunkleres, Unbegreiflicheres muss vorher noch geschehen. Jesus hat davon gesprochen, dass er gefangen genommen werden wird. Verspottet, angespuckt, ausgepeitscht und am Ende wird er verurteilt werden und sterben am Folterkreuz. Diese allertiefste und dunkelste Qual, die ihm unmittelbar bevorsteht, hat er gerade eben erst mit seinen Freunden geteilt. Und trotzdem haben Jakobus und Johannes nichts Besseres zu tun, als im Kopf schon mal die Tischkärtchen hin und her zu schieben für die Sitzplätze in seinem Reich. Am liebsten möchte man diesen beiden Jüngern schütteln und ihnen zurufen: Wo seid ihr nur mit euren Gedanken? Wo seid ihr mit eurem Herz? Der Kelch, den Jesus vor sich sieht, ist nicht mit edelstem Wein gefüllt für die größte Siegesfeier des ganzen Universums. Es ist der Kelch des Leidens. Mein Blut, vergossen für euch zur Vergebung der Sünden. Und die Taufe, die ihr vor sich sieht, ist nicht die Taufe, wie wir sie kennen, mit ein paar Tropfen Wasser auf der Stirn. Es ist die Taufe durchs Feuer des Zornes Gottes hindurch, den er, der einzig unschuldige Mensch auf dem ganzen Erdenrund, freiwillig auf sich zu ziehen gewählt hat. So hatte Johannes der Täufer es angekündigt. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Aber Jesus wirft sich vor uns alle. Er ist bereit, das Lösegeld, den Preis für unsere Gottlosigkeit zu bezahlen. Sein Leben für meins und für deins. Und wenn seine beiden Freunde Johannes und Jakobus sich gewünscht hätten, dabei ganz nah an seiner Seite zu bleiben, wie viel hätte Jesus das wohl bedeutet? Aber im Garten Gethsemane, als er die beiden Brüder zusammen mit Petrus einlädt, mit ihm zu wachen, in seiner dunkelsten und schwersten Stunde, da fallen ihnen die Augen zu und sie schlafen immer wieder ein. Und als Jesus verhaftet wird, auch da haben sie nicht den Mut, an seiner Seite zu bleiben, sondern fliehen, wie alle anderen auch. Zwar stirbt Jakobus später während einer Aktion des Herodes Agrippa gegen die erste Christengemeinde in Jerusalem, kann man nachlesen in Apostelgeschichte 12. Und es ist wahrscheinlich, dass auch sein Bruder Johannes für seine Zugehörigkeit zu Jesus am Ende leiden und sterben musste. Aber diesen beiden dafür im Voraus schon ein VIP-Ticket für die himmlische Festtafel zu versprechen, das kommt für Jesus nicht in Frage. Gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Ob sie dabei ans Triclinium gedacht haben, wo drei hölzerne oder steinerne Liegesofas mit Polstern belegt, wie ein offenes U um einen Tisch herum angeordnet waren, jedes mit Platz für drei oder mehr Personen. Bei dieser Sitzordnung lag die wichtigste Person der Gastgeber auf dem linken Sofa, dem Sofa der Gastgeberfamilie ganz oben zur Mitte der Festtafel hin. Der höchste Ehrenplatz war dann auf dem direkt daneben angrenzenden mittleren Sofa, außen links, um mit dem Gastgeber am vertrautesten reden zu können. Diesen Platz hätte Jakobus offenbar gern für sich reserviert, während Johannes vermutlich eher auf dem Platz an Jesu rechter Seite spekuliert hatte, also in der Mitte auf dem Familiensofa. Der war zwar nicht ganz so hoch eingestuft, weil er keine Armlehne hatte, aber innerhalb der Familie war das der ranghöchste Sitz, nach dem Gastgeber selbst. Und wenn man sich dabei an Jesus persönlich anlehnen konnte, was hätte es für Johannes Kostbareres gegeben? Aber während der Rest seiner Jünger sofort über die beiden herfällt, weil sie darin ein Vordrängeln hören auf die wichtigsten Plätze der damaligen Tischordnung, verurteilt Jesus die beiden Brüder nicht. Im Gegenteil. Vielleicht freut er sich sogar, dass sie mit ihrem Traum zu ihm gekommen sind. Denn so kann er ihnen und all seinen Freunden gleich miterklären, wovon er selber träumt. Jesus träumt einen ganz anderen Traum. Er träumt von Menschen, die ihre Feierkleider beiseite legen und sich stattdessen eine Schürze umbinden. Wie bitte? Ja, da haben wir ganz richtig gehört. Die Zeit, um ausgelassene Feste mit Jesus zu feiern oder im Thronsaal an seiner Seite zu sitzen und mit ihm zu herrschen, diese Zeit wird kommen. Aber sie ist noch nicht jetzt. Nicht solange noch eine halbe Menschheit wegen ihrer Gottvergessenheit dem Tod entgegentaumelt. Und nicht solange das Heer der Armen und Hungernden, der Kranken und Verzweifelten noch immer so unermesslich groß ist. Und jeden neuen Tag kommen weitere mit hinzu. Jetzt braucht Jesus keine Mitfeiernden, sondern was er jetzt braucht, sind vor allem eins: Diener. Und er sagt es seinen beiden Freunden Johannes und Jakobus auf den Kopf zu. Wenn ihr groß sein wollt, dann seid groß, aber seid groß darin, anderen zu dienen. Und ich glaube, genau dazu möchte er uns heute auch einladen. Bist du bereit, mit mir zusammen den gemütlichen Platz an der Festtafel zu verlassen und dich nicht nur ganz unten an den Tisch zu setzen, wo die weniger geehrten Gäste sitzen, sondern viel krasser noch, dir eine Schürze umzubinden und dich unter die Diener zu mischen? Und was tun Diener? Einfach alles, was gebraucht wird. Sie machen sich die Hände schmutzig. Für keine Arbeit sind sie sich zu schade. Und eins zeichnet Diener ganz besonders aus. Sie fragen ihren Herrn: Wo brauchst du mich heute? Und vielleicht wäre das eine Übung, die wir mitnehmen können, genau für unsere momentan so schwer verdunkelte Passionszeit. Einfach nur diese eine Frage jeden Morgen unserem Herrn Jesus Christus zu stellen. wo brauchst du mich heute? Und dann der leisen Stimme in unserem Herzen zu folgen. Das könnte unsere Passionszeit ganz schön auf den Kopf oder auf die Füße stellen. Und wer noch unsicher ist, was sein Dienst sein könnte, der melde sich doch in seiner Gemeinde vor Ort. Früher, als ich studiert habe, da gab es solche Mitfahrzentralen, wo man sich melden konnte, wenn man wie ich an einem bestimmten Wochenende von Berlin nach Kiel fahren wollte, aber selbst kein Auto hatte. Und dann gab es andere, die sich gemeldet hatten, weil sie mit ihrem Auto eben diese Strecke fahren wollten. Und so fand man zusammen, teilte sich das Benzingeld. Oft wechselte man sich auf der Strecke ab beim Fahren und man konnte sich unterhalten auf dem langen Weg. Das war eigentlich für alle Beteiligten eine gute Sache. Und vielleicht sind unsere Kirchengemeinden nach Jesu Herzen etwas ganz Ähnliches, so etwas wie Mitdienzentralen. Denn oft ist es nicht gut, wenn einer allein loszieht, um für die da zu sein, die ganz unten sind. Da kann man leicht müde werden und auf halber Strecke kann einem die Kraft ausgehen. Aber wenn man sich zusammenfindet mit anderen, denen Gott den gleichen brennenden Wunsch aufs Herz gelegt hat, dann kann man so viel mehr bewirken. Denken wir nur an die übergroße Not der Flüchtlinge aus der Ukraine. Mütter und Kinder, die mit dem Wenigen, was sie in der Hand tragen können, aus zerbombten Städten fliehen. Wie viele Erinnerungen kommen da wieder hoch. Meine Mutter an der Hand ihrer Mutter, wie sie verzweifelt versucht haben, sich noch aus Pommern in Sicherheit zu bringen. Erst mit Pferd und Wagen, später zu Fuß und am Ende wurde ihre Mutter von einem Tiefflieger erschossen. Und sie selbst stand mit ihren 10 Jahren ganz allein da und war dringend auf Hilfe angewiesen. Wie sollten wir jetzt, wo sich genau dasselbe vor unseren Augen hier noch einmal wiederholt, wie sollten wir jetzt nicht unsere Ärmel hochkrempeln und unsere Herzen und Türen weit aufmachen? Und wenn einen von Ihnen diese Not genauso wenig loslässt wie mich, dann bitte ich denjenigen, sich jetzt zu melden. Und dann können wir gemeinsam überlegen, gibt es Räume, vielleicht im Gemeindehaus, wo Geflüchtete unterkommen könnten? Wer könnte die Einrichtung besorgen und wer würde sich um diese Menschen kümmern? Oder können wir hier einen Spielraum für ukrainische Kinder aufmachen oder ein Begegnungscafé? Und wer könnte Kuchen backen, wer übersetzen, wer mithelfen als Seelsorger oder als Beter? Jesus sucht Diener. Und vielleicht wird genau das, was einer von uns einbringen könnte, hier oder in ihrer Kirchen- oder Kommunalgemeinde vor Ort, gerade ganz dringend gebraucht. Es kann aber auch sein, dass Gott dem einen oder anderen von uns noch eine andere Not ans Herz gelegt hat. Vielleicht die Lage in den Senioreneinrichtungen. Gerade wo es mit Besuchen in den letzten Jahren so schwierig war, fehlt unseren älteren Mitmenschen dort so oft etwas Schönes, Sinnvolles in ihrem Tageslauf, auf das sie sich freuen können. Und dann fallen meine Augen auf mein Strickzeug. Vielleicht muss ich das gar nicht alleine an irgendeinem wohligen Urlaubsort vollenden. Vielleicht finden sich noch ein oder zwei andere strickbegeisterte Menschen. Und dann können wir einen Strickclub im Seniorenheim hier bei uns um die Ecke aufmachen. Also wenn Sie mitmachen möchten, dann wären wir schon zu zweit. Kommen Sie gerne hierher oder zu Ihrer Mitdienstzentrale vor Ort. Und dann kann jeder offen auf den Tisch legen. Dafür schlägt mein Herz. Und diese Gaben und Talente bringe ich mit. Und dann können die Ideen nur so sprudeln wie ein frischer Strom, der alle Erschöpfung und Lähmung wegspült. Aber vielleicht denkt der ein oder andere jetzt auch, oh nein, das ist mir alles nicht nur eine, sondern gleich viele Nummern zu groß. Dann habe ich zum Abschluss hier Noch eine ganz kleine Anregung. Kürzlich las ich in einem Buch von Susanne Niemeyer, wenn es jetzt klingeln würde, aber niemand stünde vor der Tür. Auf der Fußmatte liegt ein Zettel, du hebst ihn auf, liest ihn, dein Gesicht wird hell. Was steht auf dem Zettel? Jeder kann ja zu Hause noch weiter überlegen, was das für sie oder für dich sein könnte. Ein Wort des Lobes oder des Dankes oder ein Gruß direkt aus dem Himmel von dem Gott, der so verrückt nach uns ist, dass er heruntergekommen ist auf die Erde aus Liebe zu uns. Und dann könnten wir es selber ausprobieren, solche Zettel zu schreiben, die anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, unseren Kindern oder unseren Eltern, unserem Ehepartner, der Nachbarin, dem Arbeitskollegen oder der Schulfreundin. Schlimme Nachrichten hören wir schon mehr als genug, aber werden wir doch einander Helfer zur Freude, mit Sätzen aus der Bibel oder mit eigenen Worten, was immer Ihnen Gutes einfallen mag. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, wo wir diesen Zettel verstecken, halb unter der Tastatur, in der Müsli-Schüssel oder unterm Scheibenwischer. Wobei so eine Fußmatte, nach der ich mich bücken muss, das hat auch seinen besonderen Reiz. Denn die tiefste Freude unseres Lebens finden wir womöglich nicht, wenn wir uns nur nach oben strecken, sondern im Gegenteil. Oft ist sie ganz unten, wo wir sie gar nicht vermutet haben zu finden. Denn da wartet Jesus auf uns, genau da. Amen. Singen wir jetzt das Lied »Ein jeder trage die Last des Andern«. Wenn wir jetzt miteinander Fürbitte halten, kann wer mag einstimmen in die einzelnen Gebete mit dem Gebetsruf, Herr, erbarme dich.
Am allermeisten wünschen wir uns ein Ende von Gewalt und Zerstörung. Und so bitten wir dich, Jesus, bring uns auf den Weg zum Frieden. Bewahre uns vor Hass und Rache. Kannst du nicht den Sturm der Waffen stillen? Mach auch uns zu Friedenstiftern und stärke unser Vertrauen auf dich. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Den Trauernden, den Verwundeten und Kranken wünschen wir dringend deine Hilfe. So bitten wir dich, Jesus, lass sie nicht allein. Sei ihnen nahe, wo es sein kann, durch uns. Danke für alle, die in den umkämpften Gebieten und anderswo für die Leidenden sorgen. Stärke und bewahre sie, Herr. So viel Schmerz, so viele brauchen Hilfe. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Wir wünschen uns so sehr, dass die Flüchtenden offene Herzen finden. So bitten wir dich, Jesus, für die vielen, die jetzt auf der Flucht sind. Beschütze sie, stell deinen Engel auf um sie. Gib ihnen Kraft, um durchzuhalten, und gute Menschen, die sie begleiten. Berühre unsere Herzen, dass auch wir ihnen gerne dienen. Wir rufen gemeinsam.
Erbarme dich. Allen Hungrigen wünschen wir sehr, dass sie satt werden, nie mehr hungern. Und so bitten wir dich, Jesus, was soll nur aus den Hungernden werden, wenn auch Getreide nun teurer wird? Was ist mit den Ländern, denen noch mehr Hunger droht? Weck neue Leidenschaft zu teilen, Brot und Fische, Essen und Trinken. Mach alle satt, auch durch uns. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Und das, was uns noch auf dem Herzen liegt, Großes und Kleines, legen wir vertrauensvoll wie Kinder in die Hände unseres Vaters im Himmel. Tun wir das, indem wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als nächstes singen wir das Lied Nummer 65 aus dem evangelischen Gesangbuch von guten Mächten, davon die Strophen 2, 3 und 4 und als Kehrvers dazwischen die Strophe 7.
Ach, herrlich unsere aufgeschenkte Seele,
Und nun stellen wir uns für alles, was kommt, unter den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am 5. Sonntag der Passionszeit, Judika, übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der evangelischen Kirche in Wankendorf. Die Predigt hielt Pastorin Ulrike Genette. Die kirchliche Leitung hatte Radiopastor Marco Vogt. Die redaktionelle Verantwortung der Senderbeauftragte Reinhold Truss-Trautwein. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Wankendorf sprechen möchten, können Sie dort bis 12.30 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 04326 1390. Noch einmal 04326 1390.